NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. Juli 1992. Die Hoesch-Hauptversammlung stimmt der Fusion mit Krupp zu.
Der Auftakt verläuft mehr als holprig. Die Mikrofonanlage streikt. Die angereisten Hoesch-Kleinaktionäre können Aufsichtsratschef Gerhard Kromme zunächst gar nicht hören.
Die heutige Hauptversammlung der Hoesch AG ist eine der bedeutendsten in der Geschichte in diesem Unternehmen. Die Fragen, die anstehen, sind in den letzten Monaten ausführlich zwischen allen Beteiligten mit hohem Engagement diskutiert worden. Es handelt sich bei dem heute zur Abstimmung stehenden Beschluss um ein sehr einschneidendes Ereignis.
Karl-Peter Ellerbrock ist damals Mitarbeiter im Konzernsekretariat von Hoesch und damit dicht dran, als für Hoesch der Schlussvorhang fällt.
Es gab sehr, sehr viele sehr bewegende Äußerungen. Zum Teil gab es auch rhetorische Spielchen von Kleinaktionären, die versuchten, durch einen Fragenmarathon Zeit zu schinden.
Gerhard Kromme ist Chef des Krupp-Konzerns und seit kurzem Aufsichtsratsvorsitzender des Konkurrenten Hoesch und deshalb Sitzungsleiter.
Auch ich sitze seit morgens um 10 in der Westfalenhalle 2 an diesem Montag im Juli. Ich schmunzle über die teilweise abstrusen Fragen der Kleinaktionäre, berichte, wie sie bei Würstchen und Limonade durch den Tag kommen und die Geduld des Versammlungsleiters Gerhard Kromme ganz gehörig auf die Probe stellen. Für Kromme geht es um sehr viel. Sein raffinierter Übernahme-Coup, den er ein Jahr zuvor eingefädelt hatte, stand hier und heute auf der Kippe.
Ich sage für diese Belegschaften, das ist Denver Clan im Ruhrgebiet.
Uns geht es bei diesem Konzept nicht um die Majorisierung, sondern wir wollen Partnerschaft.
Im Oktober 1991 gibt Krupp bekannt, klammheimlich 24,9% der Hoesch-Aktien gekauft zu haben. Man strebe die Mehrheit an, zum Wohle beider Firmen und ihrer fast 100.000 Beschäftigten.
Das ist deshalb auch keine feindliche Übernahme, die uns vorschwebt, sondern es handelt sich hier um die Stabilisierung der Eigentumsverhältnisse von Hoesch durch den Nachbarn Krupp und nicht durch fremde Dritte.
Hoesch-Betriebsratschef Werner Nass hat eine ganz andere Bewertung an diesem Tag.
Was hier abgelaufen ist, ist einmalig in der deutschen Nachkriegsgeschichte, wo ein wirtschaftlich Schwächerer den Stärkeren aufkauft, über mögliche Manipulationen, wo auch immer her.
Die Idee war nicht neu. Seit Jahren gab es Pläne für Allianzen und Fusionen zwischen den Stahlkonzernen an der Ruhr, um konkurrenzfähig zu bleiben. Auch 1991 liefen auf höchster Ebene ernsthafte Gespräche zwischen Krupp und Hoesch über eine Zusammenarbeit. Zeitgleich ging der Kurs der Hoesch-Aktie an der Börse in die Höhe. Niemand ahnte, wer da verdeckt über London und die Schweiz sich mit Hoesch-Papieren eindeckte.
Dass der Verhandlungspartner dann natürlich derjenige ist, der diese Aktien kauft, das war schon wirklich ein Donnerschlag und das hatte wirklich niemand auf der Rechnung.
Doch Gerhard Kromme, deswegen zum Manager des Jahres gekürt, war pragmatisch. Seine Taktik erläuterte er kurze Zeit später den Hoesch-Führungskräften bei einem internen Treffen. Karl-Peter Ellerbrock erinnert sich.
Ich zitiere mal sinngemäß, über strategische Allianzen und Fusionen kann man erst sinnvoll verhandeln, wenn die Eigentumsverhältnisse geklärt sind.
Und die hatte Kromme jetzt geklärt, mit Rückendeckung von Krupp-Testamentsverwalter Berthold Beitz. Auch wenn das die beiden gut 1 Milliarde D-Mark an der Börse kostete. 120 Jahre zuvor waren die Eigentumsverhältnisse weniger kompliziert. Die Dürener Industriellenfamilie Hoesch hatte 1871 ein Grundstück in einem Sumpfgebiet nordöstlich von Dortmund gekauft. 2 Jahre später wurde der erste Stahl produziert. Anders als Krupp gab die Gründerfamilie schon bald Stück für Stück ihre Gesellschafteranteile in Form von Aktien ab und zog sich allmählich aus der Leitung des Unternehmens zurück.
Meine ganz persönliche Hoesch-Geschichte beginnt am 1. April 1949, 13 Jahre vor meiner Geburt. An diesem Tag wird mein Vater ein Hoeschianer, als 14-jähriger Dreherlehrling. Und sein erster Arbeitstag verläuft so, wie es bei Hoesch typisch ist. Erst zur Untersuchung beim Werksarzt, dann zum IG Metallbüro und mit diesen beiden Stempeln schließlich geht es dann zur Personalabteilung.
Das erklärt zum Teil, warum bei Hoesch der gewerkschaftliche Organisationsgrad immer traumhafte Werte jenseits der 90% hatte. Warum hier bis zur Übernahme die arbeitnehmerfreundliche Montan-Mitbestimmung galt. Warum hier Tausende von Arbeitsplätzen sozialverträglich abgebaut werden konnten.
Und warum bei Hoesch selbst in schlechten Zeiten die verbliebenen Mitarbeiter über Wasser gehalten wurden. Mein Vater, mittlerweile ins Angestelltenverhältnis gewechselt, musste in der Stahlkrise 1979-80 an vielen Tagen nicht arbeiten, bekam aber trotzdem sein Gehalt. Null Kurzarbeit nannte sich das. Hoesch machte es möglich.
Der Grund für die wiederholten Krisen war, dass es in Deutschland zu viele und zu kleine Hüttenwerke gab, bedingt durch die Firmentraditionen. Gegen die gigantischen modernen Stahlkomplexe im Ausland, meistens an der Küste gelegen, waren sie chancenlos. Vor allem von der Villa Hügel in Essen gingen immer wieder Initiativen aus, denn die Firma mit dem berühmtesten Namen galt wirtschaftlich als die schwächste.
Die Ruhrstahl AG, ein Zusammenschluss von Krupp und Hoesch, war eigentlich auch politisch schon beschlossene Sache. Es standen Milliarden Subventionen im Raum.
Karl-Peter Ellerbrock, der frühere Vorstandsmitarbeiter, leitet heute das Westfälische Wirtschaftsarchiv in Dortmund. Die meisten Fusionen scheiterten an den Eitelkeiten der Manager, sagt der Wirtschaftshistoriker. Er weiß von einer Art Bittbrief, den Berthold Beitz Ende der 80er Jahre höchstpersönlich an Hoesch-Konzernchef Detlef Carsten Rohwedder schrieb. Rohwedder, kaum weniger selbstbewusst als der legendäre Krupp-Chef, sagte Hilfe prompt zu. Er tat es auf eine Art und Weise, die vielleicht die späteren Vorgänge um die sogenannte feindliche Übernahme erklären, meint jedenfalls Insider Karl-Peter Ellerbrock.
Er hat gesagt, dass zunächst im Hause Krupp die Führungsproblematik gelöst werden müsse. Und damit meinte er Beitz persönlich, forderte ihn zum Rücktritt auf und brachte sich selbst als sein Nachfolger ins Spiel. Und jetzt sind wir bei der Psychologie in der Wirtschaftsgeschichte. Dieser Stachel saß natürlich tief und wird sicherlich auch bei der Entscheidung von Krupp, dann Hoesch-Aktien im großen Stil zu kaufen, um die Übernahme voranzutreiben, eine gewichtige Rolle gespielt haben.
Bei der letzten Hauptversammlung von Hoesch spielt das keine Rolle mehr. Die Reihen in der Westfalenhalle haben sich allmählich geleert. Nach mehr als 11 Stunden Sitzungsmarathon, es ist bereits nach 21 Uhr, gibt Gerhard Kromme das Abstimmungsergebnis bekannt. Genau 99,73% des anwesenden Aktienkapitals stimmen für die Fusion und damit für das Aus von Hoesch.
Nun ist die Zeit für Rückblicke gekommen, auch für mich. Es ist viel Sentimentalität im Spiel. Trotz, Zorn, Unverständnis über die Kromme Tour, wie ein damals beliebtes Wortspiel lautete. Ich porträtiere die Knippings, eine Hoesch-Vorzeigefamilie, 4 Brüder und eine Schwester, alle bei Hoesch. Und in der nächsten Generation sind auch schon Hoeschianer. Mit Ralf ging ich zur selben Schule und spielte im selben Fußballverein.
Ja, ich bin der Ralf Knipping und ich hatte eigentlich vor, nicht bei Hoesch anzufangen. Ich habe fürs Lehramt studiert und aufgrund der aussichtslosen Lage habe ich mich dann ganz anders orientiert und eine Umschulung gemacht zum Industriekaufmann. Bin dann vor 3 Jahren hier im Unternehmen angefangen und arbeite im Personalwesen.
Wir haben uns seit 1992 nicht wieder gesehen. Ich will wissen, wie er die Sache heute sieht, 25 Jahre später. Wir treffen uns an der Westfalenhütte. Er ist immer noch bei der Firma, die jetzt ThyssenKrupp Steel Europe heißt und immer noch im Personalbereich beschäftigt.
Ich habe das Glück gehabt, ich bin in Dortmund geblieben. Vielen Kollegen war das nicht vergönnt, die mussten dann nach Bochum oder später sogar nach Duisburg. Aber ich hatte Glück, blieb in Dortmund. Konnte auch meine Arbeit als Personaler weitermachen. Wir waren ja damals gefragt, denn wir mussten ja die ganzen Personalmaßnahmen durchführen. Heute bin ich beschäftigt in der Berufsbildung, mache da Öffentlichkeitsarbeit.
25 Jahre Ruhrgebietsgeschichte fliegen an uns vorbei. Streiks, Demonstrationen, Autobahnblockaden und viele Werksschließungen. Gerhard Kromme opferte sogar das Kruppwerk in Duisburg-Rheinhausen zugunsten von Dortmund. Doch das bedeutete nur eine Galgenfrist.
1997, 5 Jahre nach der Hoesch-Übernahme, kommt der noch größere Coup. Der Zusammenschluss von Krupp mit Thyssen. Dabei wird auch beschlossen, in Dortmund die sogenannte Flüssigphase, also die Rohstahlerzeugung, zu beenden. Nur der Zeitpunkt wird noch nicht festgelegt.
Februar 2000. Ich stehe frierend in einem Privatgarten in der Nähe des Stahlwerks Phoenix in Hörde. Als Fernsehreporter interviewe ich Anwohner, die nach jahrelangem Kampf erreicht haben, dass ihre Kinder nun regelmäßig von Ärzten untersucht werden. Während ich darauf warte, live aus dem Studio angesprochen zu werden, höre ich über den Kopfhörer den Nachrichtenblock der Sendung.
Im Dortmunder Ortsteil Hürde will die Stadt einen großzügigen Freizeitpark anlegen. Auf dem jetzigen Gelände des Stahlwerks Phoenix Ost soll nach den Vorstellungen der Planer eine Seenlandschaft entstehen, die die Ausmaße der Hamburger Binnenalster hätte.
Wie bitte? Ein See, eine Freizeitlandschaft dort, wo Staub und Gase seit Jahrzehnten Menschen und Umwelt aufs Übelste belasten? Das halte an diesem Tag nicht nur ich für einen vorgezogenen Aprilscherz.
Mittelpunkt könnte ein kleiner Hafen mit Liegeplätzen für Segeljachten werden. Nun will sich die Stadt Dortmund nach geeigneten Investoren umsehen. Die Höhe der Baukosten steht noch nicht fest.
17 Jahre später stehe ich am Ufer genau dieses Phönixsees in Dortmund-Hörde und lasse die Geschichte dieses einzigartigen Projekts an mir vorüberziehen. Ich spüre die Hitze der letzten Stahlbramme, die im April 2001 hier produziert wurde und an mir vorbeischwebte. Ich sehe die fleißigen chinesischen Abbrucharbeiter, die das Stahlwerk in Millionen Einzelteile zerlegten und 9000 Kilometer entfernt wieder zusammenbauten. Ich denke an die etwas gekünstelte Szenerie mit Schauspieler Larry Hackman alias J.R. Ewing, der eigens aus Amerika eingeflogen wurde, um das Fluten des Sees symbolisch zu starten. Und jetzt schaukeln dort kleine Bötchen und wieder sind Amerikaner gekommen. Paul Granger ist ein junger Architekt aus New York, der nach Deutschland gereist ist, um sich dieses außergewöhnliche Beispiel für Strukturwandel anzuschauen. Er sei beeindruckt, erzählt er mir, wie ernsthaft und würdevoll in der Gestaltung mit der Geschichte des Standorts umgegangen werde, vor allem in den Grenzbereichen zwischen alter und neuer Bebauung.
Ja, es ist quite beautiful, all the homes.
Es ist sonnig und heiß. Die hellen Farben der Villen am See reflektieren im Wasser und zaubern ein fast schon mediterranes Flair. Wie fern sind jetzt die derben Verwünschungen gegen Gerhard Kromme, aber auch die Existenzängste der Menschen von damals? Klar, sagt Ralf Knipping, der Name Hösch sei weitgehend aus dem Stadtbild verschwunden. Statt 20.000 gibt es nur noch 1.350 Stahlwerker auf der alten Westfalenhütte, dem Stammsitz von Hösch im Nordosten von Dortmund heute. Sie veredeln Bleche für die Automobilindustrie.
Wenn man im Obergeschoss der Hauptverwaltung steht, dann hat man freien Blick, ja, vom Borsigplatz bis in die Vororte, bis nach Dortmund-Kirchderne. Da ist ein Brachland, da wo früher die Hochöfen standen. Und das tut einem schon sehr weh hier auf der Westfalenhütte. Aber wir haben ja damals auch Ersatzarbeitsplätze bekommen, neue Anlagen, die Feuerbeschichtung, das Dortmunder Oberflächenzentrum. Wir sind heute ein Hightech-Standort. Es ist ruhiger geworden, es ist sauberer geworden, ja, aber wir haben immerhin sichere Arbeitsplätze hier.
Karl-Peter Ellerbrock vom Wirtschaftsarchiv Dortmund ist ebenfalls eindeutig in seinem Urteil. Gerhard Krommes Übernahme-Coup sei aus heutiger Sicht eine große historische Leistung. Der Stadt hätte nichts Besseres passieren können.
Wir haben heute in der Wirtschaftsregion der IHK zu Dortmund einen sehr erfolgreichen Mittelstand, der gerade im Bereich Innovation, technologieorientiert sehr gut unterwegs ist. Wir haben herausragende Weltmarktführer. Wir haben eine steigende Exportquote. Wir stehen eigentlich blendend da. Wir sind relativ konjunkturunabhängig.
Frühjahr 2017. Ich stehe in einer verlassenen, staubigen Werkshalle. Sie hat jene typische Stahlfachwerkkonstruktion, die frühere Blütezeiten erahnen lässt. Mildes Licht fällt durch die bräunlichen Scheiben. Es ist die sogenannte Walzendreherei des früheren Höschwerks Union in Dortmund-Dorstfeld. Das ist der Firmenteil, in dem mein Vater bis zu seinem gesundheitsbedingten Vorruhestand gearbeitet hat. Jetzt bin ich hier zum ersten Mal. Eine Essener Immobiliengruppe hat das ganze Brachgelände inklusive dieser Halle gekauft. Was daraus mal wird, weiß Käufer Wolfgang Thelen noch nicht. Vielleicht ein Veranstaltungszentrum. Das brauche alles seine Zeit, sagt er.
Also aus meiner Sicht realistisch könnte man mit den nächsten Jahren mit dem Abbruch beginnen. Dreiviertel Jahr muss man rechnen. So, dann kommt die Höhenmodellierung, Altlasten, Bearbeitung. Das heißt, 2,5, 3 Jahren könnte man im Hochbau beginnen. Das sind Ermittlungen, die wird 8 bis 10 Jahre dauern, bis das mal alles endgültig abgeschlossen ist.
Hier ist meine eigene kleine Höschgeschichte zu Ende. Vorerst. Ich rücke ein wenig stolz meinen originalen Höschhelm auf dem Kopf zurecht und mache ein Selfie von mir und der Walzendreherei. Mal sehen, was in 25 Jahren aus diesem Ort geworden ist.
Im Zeitzeichen erinnerte Kai Bandermann an die Hösch-Hauptversammlung, die heute vor 25 Jahren der Fusion mit Krupp zustimmte. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.